aus der Luther-Übersetzung. Und zwar: Nachdem aber Johannes der Täufer überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach.
Ganz herzlichen Dank, Susanna. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit der wichtigsten Person des christlichen Glaubens, ja, ich sage sogar natürlich der Weltgeschichte, mit Jesus Christus. Immerhin zählen wir ja sogar die Jahre nach seiner Geburt. Nun, die Bibel erzählt uns einiges über die Geburt von Jesus. Sie erzählt uns wenig über die Kindheit und dann ganz viel über seinen öffentlichen Dienst. Und wir schauen heute hin und starten damit, wie hat er diesen Dienst überhaupt begonnen? Wie ging das? Wir haben den Text gehört und gesehen, er tut eigentlich zwei Dinge. Er predigt und er beruft Jünger. Also er spricht zu irgendwelchen Leuten und sagt: Hey, kommt, folgt mir nach. Und das Krasse ist ja, dass die das machen. Die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Und meine, die Fischerei war ihre Lebensgrundlage. In den Evangelien sehen wir, dass Jesus eine ungeheure Anziehungskraft auf Menschen ausgeübt hatte. Vielleicht kann man das sogar vergleichen mit einer großen Leidenschaft für etwas, für jemanden, vielleicht sogar mit Verliebtsein. Das ist eine große Zugkraft, wo alles andere dann wie nebensächlich wird. Vielleicht hast du ja sogar selber das ähnlich erlebt. Mir ging es auch ein bisschen so, ein Stück weit. Und mir ist eine Begebenheit in den Sinn gekommen, die das ein bisschen darstellt. Als ich in der Rekrutenschule war, im Militär, war ich noch nicht mit Jesus unterwegs. Und damals hatte ich an einem Abend hatten wir frei und ich habe abgemacht mit einer netten, hübschen Dame. Wir sind in eine Bar gegangen und haben was getrunken, also ganz anständig. Genau. Und habe da was getrunken und ich habe dummerweise einen völlig falschen Zeitplan gehabt, weil genau an dem Abend lief die Schweiz gegen Schottland, ein Fußballmatch, oder? Und ich dachte, nein, bin ich blöd? Das geht doch gar nicht, oder? Und dann waren wir in dieser Bar und sie stand so vor mir und da war der Fernseher und ich habe immer so ein bisschen geswitcht und konnte mich überhaupt nicht konzentrieren auf das Gespräch mit ihr. Und also ich hatte eine große Anziehungskraft von der Schweizer Fußballnation und ich finde es auch heute noch mega cool und gut. Aber dann habe ich ein paar Jahre später Jesus kennengelernt und hat er das verändert. Und jetzt wurde wie Jesus wichtiger und ich war sogar bereit, gewisse Fußballspiele auszulassen zugunsten von Anlässen in der Gemeinde. Ich dachte, wow, hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können. Also Jesus übte eine Anziehungskraft aus und das ist auch eben heute auch noch so. Können wir auch erleben. Nun, im Text haben wir gehört, er tut zwei Dinge. Er beginnt zu predigen, er beruft Menschen in seine Nachfolge, kommt mir nach und eben die tun das. Und jetzt ist die Frage, was hat denn die Leute so stark an ihm gefesselt? Warum waren sie so angezogen von ihm, dass sie sogar ihr Leben umgekrempelt haben? Und dass wir das verstehen können, müssen wir so zwei Puzzleteile nehmen und zusammenfügen, dass wir diese Faszination entdecken können. Wir müssen ein bisschen den Kontext anschauen. Wir sehen nämlich, dass in zwei Dinge, erstens ist es die Idee vom Reich Gottes und zweitens das Konzept der Jüngerschaft. Diese beiden Dinge fügt ihr zusammen und die werden dann enorm, also die ziehen enorm an. Da gehen wir mal jetzt näher rein. Die erste Predigt von Jesus, die lautete: Die Zeit ist erfüllt. Hier haben wir das. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war nicht die ganze Predigt, das wäre ein bisschen kurz, aber das war der Kern der Predigt. Das heißt also, Jesus spricht vom ersten Moment an seines öffentlichen Dienstes vom Reich Gottes, das anbricht in diese Welt hinein. Und das ist uns jetzt natürlich nicht so bewusst, aber damals greift er ein Thema auf, das war brandheiß. Das war das Thema seiner Zeit. Die Juden haben intensiv über das gesprochen. Wie kann eine bessere Welt entstehen für unser Land? Wie kann denn endlich das neue Reich anbrechen und unser Land verbessern? Denn die Juden waren seit 600 Jahren in einer Krise. Denn im 6. Jahrhundert wurden sie ja von den Babyloniern erobert und seither waren sie mit kurzen Ausnahmen immer unter Fremdherrschaft. Das wäre wie wenn ein anderes Land seit 600 Jahren uns unterdrücken würde. Wir könnten leben, wir wären da die Schweiz, aber obendran würden andere die Gesetze machen. Und zur Zeit von Jesus waren das die Römer. Und so wurden die Juden stark unterdrückt. Zum Beispiel wurde die Reisetätigkeit eingegrenzt zum Teil. Einfach so. Und gewisse Quellen sagen, dass die Juden bis zu 80% ihrer Einnahmen abgeben mussten. Also das war, ich stell dir mal vor, 80%. Also ich habe es nicht verifizieren können, aber selbst wenn es jetzt nur 60 wären, das wäre ja Wahnsinn. Die eigene Führung, die war überfordert, teilweise auch korrupt. Und die Menschen fühlten sich irgendwie von Gott verlassen. Auch seit 400 Jahren war kein Prophet mehr da. Sie fühlten sich verlassen, sie waren zwar in ihrem Land, das Gott ihnen gegeben hatte, aber es fühlte sich nicht an wie ihr Zuhause. Und durch diesen schweren Umstände kam immer mehr diese Sehnsucht hoch, wann beginnt das Reich Gottes mit seiner Gerechtigkeit, mit Gott als Herrscher, wann fängt das an? Das, was die Propheten verheißen haben vor vielen Jahrhunderten, wann fängt das an? Und so war es im ersten Jahrhundert so, dass es drei Strömungen gab, wie dieses Reich denn beginnen sollte, dieses neue Reich. Drei Strömungen. Die erste Strömung sagte, wir ziehen uns zurück aus diesem Reich der Unterdrückung und gehen in die Wüste, machen unsere Gemeinschaft und richten unser eigenes kleines Reich auf, leben darin gottgefällig und haben da unser Gottesreich, so in Mini-Format. Das Motto lautete Rückzug in die heile Welt. Und eine dieser Gruppen waren Jesener. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Die sind bekannter von diesen verschiedenen Gruppen. Die zweite Strömung, das waren die Zeloten. Das heißt heilige Kämpfer. Und es gab sogar einen der Jünger von Jesus, war ein Zelot. Und sie wollten die Römer vertreiben mit Gewalt. So im Stil von dem Alten Testament, wo Gott mit Kämpfen da die Feinde in die Schranken gewiesen hat. Dann gab es die dritte Strömung und ihr Motto war, es bringt alles nichts. Wir haben keine Chance. Wir müssen uns einfach damit arrangieren, das Beste daraus machen, halt mit den Römern irgendwie zugange kommen. Und es ist jetzt einfach so, wie es ist. Sie haben aufgegeben und haben eigentlich auch gedacht, wir müssen jetzt uns arrangieren, mit dieser miesen Lage das Beste rausholen. Also eine Sehnsucht, drei Varianten. Und alle drei konnten eigentlich nicht überzeugen. Also den normalen Juden überzeugten alle drei eigentlich nicht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat bei den Juden? Hey, die hatten solche Augen. Was? Boah, was sagt ihr da? Und er sagt eigentlich, es gibt ein Evangelium, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Die bessere Welt bricht jetzt herein, sie ist zum Greifen nahe. Denn Gott wendet sich euch wieder zu. Gottes Herrschaft auf dieser Welt beginnt. Und das führte er ihnen eindrücklich auch vor Augen. Er sprach nicht nur, sondern er befreite sie von Lasten. Er nahm den Menschen Lasten ab, wie Markus auch schreibt da weiter. Zum Beispiel heilte er Besessene, er machte Kranke gesund, er vergab Schuld, die auch sehr starke Lasten sein können. Er brach sogar die Macht der Sünde. Und die Menschen merkten, hey, das sind nicht nur leere Worte. Da beginnt wirklich etwas Großes. Das haben wir noch nie vorher. Das ist ganz etwas Neues. Die Ankündigung von Jesus über wahre Freiheit, wahre Gerechtigkeit und eine richtige Hoffnung. Und da müssen wir uns nicht erstaunen, warum das die Menschen in helle Aufregung versetzte. Die waren aufgekratzt, die waren, wow, könnte das wirklich sein, so in dem Stil. Aber er sagte auch, hey, aber ihr müsst euch vorbereiten für dieses Reich. Ihr müsst Buße tun. Und Buße tun, das heißt nicht, jetzt wie bei uns im Sprachgebrauch, eine sich selber bestrafen, Selbstkasteiung zum Beispiel. Das heißt auch nicht eine Strafe bezahlen wie im Straßenverkehr, wenn man zu schnell gefahren ist. Buße tun meint, dass Jesus meint damit, ändert euren Sinn. Denkt um. Buße tun heißt Metanoia im Griechischen und heißt auch umdenken. Das ist krass, nicht, es beginnt nicht mit den Taten, sondern mit dem Umdenken. Kehrt um in Reue von euren gottlosen Wegen und Gedanken. Also Buße tun beginnt im Kopf, hat mit Umdenken und auch Neudenken zu tun. Und durch dieses Umdenken sollten die Menschen ihre Herzen Gott zuwenden und dem, was er wirklich bringen will, diesem neuen Reich. Das ist echte Buße. Und das ist heute noch genau gleich. Auch wir heute können Teil werden, Teil sein dieses Reiches von Gott, und zwar indem wir umdenken, umkehren. Und dass wir umdenken, dass nicht wir im Mittelpunkt des Lebens sind, das ist irgendwie auch das Automatische, sondern dass wir umdenken und sagen, Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein von meinem Leben. Und warum? Weil Jesus der war, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Weil er der war, der für unsere Schuld auf sich genommen hat, auch unsere schlechten Worte, Gedanken, Taten, das, was uns vor Gott disqualifiziert, dass wir in seiner Gegenwart nicht bestehen könnten, jetzt und in alle Ewigkeit. Er war bereit, das zu tun und ist für uns gestorben. Aber er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und er lebt. Und er lädt alle Menschen ein, Teil dieses Reiches zu werden. Alle sind eingeladen, alle können daran teilnehmen, aber sie müssen den Herrscher dieses Reiches, Jesus, zu ihrem Mittelpunkt machen. Das ist auch die Vorbereitung. Jetzt kann man sich auch fragen, gut, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? So das Leben so jemand anderem übergeben. Schließlich sind wir uns doch gewohnt, dass wir da selbstständig sind. Aber wenn wir uns jetzt überlegen und bewusst machen, was das für ein Reich ist, wie wunderbar es ist, dann ist es nicht zu viel verlangt, finde ich. Muss jeder selber auch dann entscheiden. Nun, wie wunderbar dieses kommende Reich ist und was für eine große Strahlkraft es hat, das sehen wir ja auch an den Reaktionen der Menschen, wenn wir die Evangelien lesen. In diesen Versen, die direkt unserem Predigtext folgen, das werden wir dann in 2 Wochen näher anschauen, beschreibt Markus, wie das Reich Gottes hineinbricht in die Welt, nämlich indem Jesus gerade unmittelbar einen Mann von einer Besessenheit befreit und dann darauf eine Frau, die krank ist, die gesund macht. Und damit zeigt er eigentlich wie Zeichen dieser neuen Welt. Weil für die damaligen Menschen war noch viel mehr klar als für uns, es gibt Mächte und Krankheiten, denen sind wir schutzlos ausgeliefert. Da haben wir keine Chance. Und wir sind machtlos. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich bin stärker. Also ich bin stärker, er bringt eine neue Dimension und lädt die Menschen ein, in diese Dimension hineinzukommen und sagt quasi, in der alten Welt seid ihr solchen Mächten und Kräften ausgeliefert. Aber jetzt kommt was Neues. Da hat Gott das letzte Wort in dieser neuen Welt. Und damit ist in diesem neuen Reich das Leid immer nur vorläufig. Es ist nicht endgültig, es ist nur vorläufig. Er wird das Leid wenden. Und ich glaube, spätestens nach der Auferstehung von Jesus war diese Sicht in den Köpfen, den Herzen der Jünger einzementiert. Auch die Sicht, dass es in diesem Reich immer Hoffnung gibt. Immer. Auch wenn es menschlich gesehen schwierig ist. Und diese gute Nachricht, die gilt auch für uns heute. Die gilt für uns. Es gibt nie den Tiefpunkt in unserem Leben, den Endpunkt, jetzt ist fertig. Sondern was für uns der Endpunkt ist, ist für Gott ein Doppelpunkt. Und dass er uns sagen will, es geht weiter, es wird aufwärts gehen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst an dem Moment, wo wir durch den Tod in die Ewigkeit eintreten und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können. Aber die neue Welt steht dafür, dieses neue Reich, dass es aufwärts gehen wird. Und ich glaube auch, dass diese Überzeugung die Jünger damals zu unerhört wertvollen Menschen machte. Die waren so hoffnungsvolle Anker in jeder Lebenslage. Und wenn wir auch heute mit solchen Menschen zusammensitzen, dann sagen wir, hey, die tun einem so gut. Die haben immer noch eine Hoffnung. Die sind immer positiv. Immer, vielleicht auch nicht, aber oft. Und das sind nicht Leute, die das verniedlichen. Ja, ja, so schlimm ist es doch nicht. Sondern die einem einfach mitgehen hindurch. Wenn wir uns so von Jesus prägen lassen, dann bricht das Reich Gottes auch durch uns in diese Welt hinein. Da, wo wir sind. Das ist eigentlich der erste Puzzleteil. Und der zweite Puzzleteil, kurz nachdem Jesus gepredigt hat über das Reich Gottes, das kommt, hat er bereits Jünger berufen. Und hier kommt jetzt das Konzept der Jüngerschaft. Und das war keine Erfindung von Jesus, das gab es vorher schon im Judentum, das gab es auch in der Antike. Aber bei den Juden war das, die Jüngerschaft war der Höhepunkt des Bildungssystems damals. Das ist noch spannend, finde ich. Das ist nicht wie bei uns, ein bisschen andere Einteilung als bei uns. Es gab damals etwa 3 Stufen der Bildung. Die erste Bildungsstufe, das war eigentlich für alle offen. So ab circa 6 Jahre wurde man 4 Jahre lang vom lokalen Tora-Lehrer unterwiesen in der Tora. Und die Tora, das sind die 5 Bücher von Mose. 4 Jahre lang, stellt euch mal vor. Also die kannten sich extrem gut aus nachher. Die hatten ganze Passagen auswendig gelernt. Ging denen in den Fleisch und Blut. Dann die besten Schüler, die stiegen dann eine Stufe hoch in die zweite Ebene. Die hatten 4 weitere Jahre, und zwar in der Stufe, die heißt Bet Talmud, Haus des Lernens. Und dort lernten sie auch die anderen Schriften kennen und auch andere Fächer hatten sie noch dazu. Und wiederum diejenigen, die die Besten waren, die stiegen auf die dritte Ebene dieser Bildungsstufe und die hatten dann die Möglichkeit, mit einem Rabbi umherzuziehen, eine Zeit lang, und von ihm direkt zu lernen. Und das war das Höchste, was das Bildungssystem zu bieten hatte damals. Die konnten sich enorm tief in Fragen der Heiligen Schrift eintauchen und sehen, wie macht man das, wie lernt man, wie geht das, wie ist das gemeint. Und das ist schon auch das Wertvolle, oder? Wenn man so hören und tun gemeinsam kann. Und so lernen sie zum Beispiel, wie geht denn Vergeben? Was steckt dahinter? Und das haben die Jünger bei Jesus gelernt, nachdem Petrus 3-mal Jesus verleugnet hatte. Dann hat Jesus, sie haben dann gemerkt, dass Vergeben nicht heißt, einfach Dinge runterzuschlucken und nicht mehr anzusprechen, denn Jesus hatte Petrus dann darauf angesprochen im Nachhinein. Und er hatte ihn aber nicht angeklagt, sondern er wollte neues Vertrauen aufbauen. Und die Jünger merkten, okay, vergeben heißt auch neues Vertrauen aufbauen. Das ging denen rein. Oder zum Beispiel, was heißt denn, du sollst deinen Nächsten lieben? Einerseits sahen sie natürlich, dass Jesus sein ganzes Leben in den Dienst von den anderen Menschen gestellt hat. Aber sie sahen auch, dass er zum Teil die Menschen einfach stehen ließ. Kranke, Bedürftige hat er stehen lassen und das hat er getan. Er ist in die Stille gegangen zu Gott. Und so haben die Jünger gemerkt, aha, den Nächsten lieben heißt also nicht, dass ich auf jede Not eingehen muss, auf die hinterste letzte Not. Ich muss nicht jeden glücklich machen. Es gibt Dinge, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel eben gerade auch die Beziehung zu Jesus. Und so wurden diese Lehrfragen für die Jünger richtig greifbar. Und das war, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, warum Jesus so eine Faszination ausübte auf andere Menschen. Das neue, wunderbare Reich Gottes sollte in diese Welt hineinbrechen, und zwar durch Menschen. Nicht durch Engel, durch Menschen. Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, seine Jünger. Gott wollte nicht einfach das an den Menschen vorbeimachen, sozusagen, zack, hier ist das neue Reich, bedient euch, alles für euch. Er wollte die Menschen mit hineinnehmen, dass das entsteht. Und dass Gott dieses neue Reich bringt, indem er einzelne Menschen verändert und diese veränderten Menschen dann das Neue in ihrem Leben teilen mit ihrem Umfeld. Gott will in den Menschen ein Licht anzünden und die sollen dann das Licht weitertragen in die Dunkelheit, dort, wo sie sind, mit dem, was sie haben. Ja, ob es jetzt viel ist oder wenig, das ist nicht unser Problem. Ob du einen, wenn du einen Auftrag hast und du denkst, ja, ich kann es nicht so gut, dann sag, okay, es ist nicht dein Problem. Gott hat dich beauftragt, bring einfach das, was du hast. Ist manchmal nicht so leichter gesagt als getan, aber das ist eigentlich das Prinzip. Und so können wir auch helfen, dass Chaos, wenn wir Licht bringen, dass Chaos reduziert wird, weil Gottes Licht kommt. Und Gott möchte eigentlich auch eine Gruppe heranbilden mit seinen Leuten in dieser Welt, die einen Unterschied machen. Und zwar eine Person nach der anderen. Eine Person nach der anderen. Auf Augenhöhe, nicht irgendwie von oben herab. Ein Mann namens Jakob Kröker, der hat etwas ganz Gutes gesagt, finde ich. Gottes Reich ist nicht da, wo Menschen Gott in ihr Werk zu ziehen suchen, sondern wo Gott Menschen in sein Werk zieht. Ich glaube, das ist auch noch wesentlich, dass wir immer wieder auch uns bewusst machen, nicht wir bauen Reich Gottes und Gott hilft mir dabei, ja, du musst mir helfen, dass ich dein Reich bauen kann, sondern gerade umgekehrt, er baut und ist bereit, uns mit hineinzunehmen, dass wir ihm helfen. Und das gibt einerseits auch Entlastung, wie gesagt, wenn es schwierig wird, wenn ich jetzt denke, das ist ein Mangel, dann kann ich sagen, okay, Jesus, schau du, es ist deine Gemeinde. Aber ich finde das eigentlich schon gewaltig, diese Feststellung, denn das anbrechende Reich Gottes, aus Gottes Sicht, das ist eigentlich das Größte, was es gibt in dieser Welt. Es ist ewig, es hört auch nie auf. Und jetzt will Gott uns mit hineinnehmen, dass das anbricht, durch dich und mich. Wir sind seine Speerspitze, oder? Es bricht, und das die Welt jetzt wäre so, oder Welt, und da kommt das Reich Gottes und bricht wie eine Speerspitze immer mehr in diese Welt hinein, und wir sind da dabei. Und nicht unbedingt, indem wir jetzt irgendwo alle Vollzeitmissionare werden, sondern indem, dass wir das ausleben, was wir haben in unserem Umfeld. Vorher haben wir gerade das Beispiel gehört von Rahel in der Nachbarschaft. Das ist ein super Beispiel, genau um solche Dinge geht es. Oder im Geschäft. Oder in der Freizeit, in der Familie, einfach, dass wir da uns von Jesus versuchen, brauchen zu lassen. Und das sind manchmal ganz einfache Dinge, wo uns Gott dann auch zeigt, wo uns gar nicht mal so viel Zeit braucht. Man muss es einfach geschehen lassen. Vielleicht denkst du ja auch nur, aber mich kann er nicht so brauchen. Ich bin irgendwie limitiert oder ich bin nicht so fähig. Wer bin ich denn schon? Ich möchte dir einen mutmachenden Aspekt noch zeigen in unserer Geschichte, der hoffentlich dir hier eine Widerlegung gibt, wenn du so denkst. Denn die Leute, die in der dritten Bildungsstufe angekommen waren, die mussten ihre Rabbis selber aussuchen. Also war vielleicht so, du warst jetzt in der dritten Bildungsstufe und jetzt Auftrag, du darfst offiziell einen Rabbi aussuchen. Und dann musstest du dir einen Rabbi suchen und dich bewerben. Und er hat dich geprüft und entweder hat er dich angenommen oder abgelehnt. Und diejenigen, die abgelehnt wurden und keinen Rabbi fanden, was machten die? Die mussten zurück in ihr Dorf und den Beruf ihres Vaters lernen. Fischer, Bauer, Zimmermann, was auch immer. Also wir können sagen, dass die waren auch gescheitert. Die hatten keinen Rabbi gefunden, die Armen. Und das waren oft auch Leute, die solche Berufe hatten, waren oft dann auch gescheiterte Jünger. Sie gehörten nicht zu den Hoffnungsträgern, regional, national und international schon gar nicht. Und jetzt heißt es im Text, finde ich ganz spannend, es heißt, als er am Galiläischen Meer entlang ging, Jesus, sah er Simon und Andreas. Er sah sie und das heißt dann auch noch, sie waren Fischer. Aha, Fischer. Vielleicht waren das auch solch gescheiterte Jünger. Die haben vielleicht keinen Rabbi gefunden. Vielleicht waren sie auch nicht über die ersten beiden Bildungsstufen rausgekommen. Könnte auch sein. Also nicht sehr, kann man sich nicht rühmen damit. Und als Jesus sie sieht, spricht er sie an und sagt, kommt und folgt mir nach. Und als er das sagte, das war eine riesige Ehre. Die dachten, was, der meint mich? Die meint, hey, normalerweise ist es ja umgekehrt. Wir müssen doch den Rabbi fragen, das ist ja bei uns schon lange vorbei. Und vor den Menschen, vor allen Leuten, die da waren, hat er diese beiden gerufen in die Nachfolge und sie merken, Lago mio, das ist eine riesige Ehre, dass er unser Potenzial sieht. Was sieht er nur an uns? Und so hat er also ausgerechnet Leute gerufen, die es selber nicht geschafft haben. Er hat nicht die gerufen, die sowieso schon einen Rabbi gefunden hätten oder die besonders herausgestochen wären. Er hat die gerufen, die es selber nicht geschafft hätten. Und es gab sogar Jünger, die waren am Rand der Gesellschaft. Denken wir an den Zöllner Matthäus. Der war ja völlig abgeschrieben bei den anderen Juden. Und damit sagte Jesus den Jüngern und auch uns heute, hey, ich will dich prägen. Und du kannst einen Unterschied machen. Durch dich will ich die Welt verändern. Stück für Stück. Nicht gerade zu groß denken und dann gerade sagen, das geht eh nicht. Nein, einfach ein kleines Stück für Stück. Folge du mir nach. Und damit wird uns hoffentlich klar, wir müssen keine Helden sein, dass Gott uns brauchen kann. Weil Jesus in uns lebt, ist er die entscheidende Person. Und so beruft Jesus Einsame, um den Einsamen einen Platz zu geben, dass sie eben nicht mehr einsam sind. Und Jesus, der erwählt auch die Hungrigen, um andere Hungrige satt zu machen. Und Jesus ruft diejenigen, die verletzt sind, und schafft anderen Verletzten eine Möglichkeit, heil zu werden. Also Jesus sieht in dir etwas, das vielleicht andere nicht sehen, und er will dich fördern und will dich gebrauchen in seinem Reich, und zwar in deinem Alltag drin. Und wenn wir das alles aus der Perspektive Gottes anschauen, dann müssen wir sagen, hey, es ist so eine Ehre. Gott will mich brauchen, es ist eine Ehre, wir dürfen ihm nachfolgen. Aber der entscheidende Punkt von heute, der ist eigentlich der, Gottes Reich bringt eine völlig neue Dimension in unsere Welt hinein, in unser Leben hinein. Da gelten andere Maßstäbe, neue Maßstäbe, und die muss man jetzt entdecken. Und darum geht es auch in dieser Predigtserie, dass wir diese neuen Maßstäbe noch mehr entdecken und noch mehr verinnerlichen können. Und warum das eine solche Strahlkraft bekam, war eben, weil Jesus das zusammenbrachte, das Reich Gottes und das Konzept der Jüngerschaft, dass er die Jünger mit hineingenommen hat. Und dass er diese Welt verändern will durch Menschen, durch uns. Und dass er sogar diejenigen brauchen kann, die nicht hochbegabt sind, oder wie jetzt die in die dritte Bildungsstufe gekommen sind. Und so sehen wir, der Zweck der Jüngerschaft mit Jesus war, er übte mit seinen Nachfolgern die Maßstäbe, die Maßstäbe der alten Welt loszulassen und die Maßstäbe der neuen Welt zu verinnerlichen. Das gilt jetzt neu. Das wollte er mit ihnen machen, und das soll auch einer der wesentlichen Punkte sein in dieser Serie. Und ja, da wollen wir in den nächsten Wochen, Sonntagen weiterfahren und uns hier mitnehmen lassen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke viel, viel mal. Herr, du bist so ein erstaunlicher Gott. Ja, dass du dein Reich anbrechen lässt in unser Innen, also in das alte menschliche Reich hinein, und dass du uns brauchen willst. Wirklich jeder, dort, wo wir sind. Und manchmal haben wir vielleicht auch falsche Vorstellungen, dass man meint, das muss immer irgendwie, um weiss ich, was für grosse Sachen gehen. Dabei willst du einem Kleinen durch uns durchwirken, wenn wir uns brauchen lassen. Und Herr Jesus, bitte hilf, dass wir neu aufschauen auf dich und sagen, Jesus, wo willst du mich brauchen? Heute Nachmittag und morgen Morgen und am Dienstag. Einem Kleinen wirklich, einem Geschäft. Oder jetzt auf die Weihnachtszeit hin. Also wir können noch mehr als sonst vielleicht auch noch einen Impuls haben zum anderen, etwas zu lieb tun oder ein Geschenk machen oder einen Vers aus der Bibel schenken. Herr, danke viel, viel mal, dass du uns brauchst, dass wir dir wichtig sind. Eigentlich bräuchtest du uns nicht, aber du willst es so haben. Wir loben und preisen dich. Amen.